the Saints 45. Madison, the tailback. Play action for Kirk from under center. Straight drop. Kirk trying to win it to Thielen. Caught at the five.
Shoots the moon to the fans here in Green Bay.
That is a disgusting act by Randy Moss.
Herzlich willkommen zum Purple People Talk, dem offiziellen Podcast der Minnesota Vikings Fans Germany e.V.
Regulators! Mount up! We're coming!
Eric Kendricks has picked off Andy Dalton again. Vikings ball! From under center, goes back to pass. Straight drop, passing right. Jefferson, yes, on the run! 40-30, angles left to the 20, and he is gone!
Ja, Skol, hallo und herzlich willkommen zum Purple People Talk mit der Preview auf Woche 10. Die Hälfte der Saison ist rum. Es spielen die 5-4 Minnesota Vikings, Zweiter in der NFC North gegen die 5-4 New Orleans Saints, Erster in der NFC South. Ich bin Marc, ich darf euch ganz herzlich begrüßen. Heute wollen wir drüber sprechen und zwar sind wir diesmal Christoph Giernath und Peter Keller. Moin ihr beiden.
Moin und Skoll.
Moin und Skoll, genau. Jetzt waren wir gerade parallel, aber alles gut.
Ja. Allgemein, bevor wir anfangen, Wochenende gut gestartet, Karnevalsauftakt, gerade schon gesprochen, mir als Norddeutscher geht es am allerwertesten vorbei. Wie geht's euch damit, Chris? Allgemein, wie geht's dir?
Mir geht's allgemein gut, ist ja schönerweise Wochenende. Ich bin auch eigentlich nicht der Karnevalist, musste aber als guter Patenonkel meiner Nichte bei der Tanzausführung zusehen. Ja, aber habe das jetzt hinter mir gelassen, damit ich wieder Football gucken kann.
Peter, als eingeborener Rheinländer, wie ja. Sieht es bei euch aus?
Ifter ist in Köln natürlich die Hölle los, da ich aber nur in so einer Anrainerstadt von Köln wohne. Ich glaube, bei uns in der Stadt, in Troisdorf selber, gab es gestern in der Stadthalle was, so ein Pre-Opening und ich glaube, ein, zwei Kneipen, da läuft heute Karnevalsmucke, aber es ist nicht ansatzweise, wie es in Köln ist. Und ich absentiere mich da auch. Ich freue mich gleich auf den Fußballklassiker Köln gegen Bochum, also in Bochum. Und schauen wir mal, dass das nicht zu karnevalesk wird aus kölscher Sicht.
Gut, dann wollen wir es auch mit dem Thema Karneval dabei belassen und wollen uns jetzt den wichtigen Dingen des Lebens widmen. Sonntagabend, 19 Uhr deutscher Zeit im US Bank Stadium. Bevor wir auf das Spiel direkt kommen, lass uns doch noch mal ein bisschen zurückschauen. Wir haben jetzt 9 Spiele gespielt. 8 Spiele sind noch vor uns. Die Vikings stehen 5-4. Wenn man mal auf die erste Saisonhälfte zurückblickt, wie würdet ihr die Situation einschätzen? Jetzt nicht unbedingt nur vom Rekord her, sondern allgemein von der Entwicklung des Teams. Was hat euch überrascht? Was hat euch vielleicht enttäuscht? Was war besser? Was war schlechter als vor der Saison gedacht? Wie würdet ihr bis hierhin die Leistung der Vikings, der Spieler, der Coaches und so weiter einschätzen? Peter, vielleicht magst du anfangen.
Was hat mir besser gefallen? Generell muss ich sagen, die Defense. Also generell, was Brian Flores da irgendwie zusammengezaubert hat mit und ja, die Defense gefällt mir und generell gefällt mir unser Team, aber an der Defense sieht man halt auch, dass man hat ja den Overhaul oder den Rebuild in der Offseason so ein bisschen eingeleitet und hat dann geschaut, dass man dieses Jahr irgendwie viele junge Spieler in der Defense aufs Parkett bringt und schaut, Was kann dabei rumkommen und sind sie kompetitiv, können sie besser sein als letztes Jahr, kann man da ein Fundament bilden für die nächsten Jahre und ich finde, das hat man gezeigt. Also das hat auch Flores gezeigt. Wir haben meines Erachtens irgendwie somit das beste Safety-Duo-Trio, weil je nachdem, wie Josh Metellus spielt, ist er ja auch ein Safety und allein unsere drei Safeties begeistern mich jedes Wochenende irgendwie, weil sie so vielseitig sind und weil sie den gegnerischen Offenses wirklich auch wehtun. Und generell gefällt mir in der Defense, aber auch im ganzen Team, dass wir ein Team sind, das viele Rückschläge dieses Jahr hatte, aber sich hat nicht davon abbringen lassen, sondern sie als Team zeigen, wir gehen unseren Weg, wir schauen weiter und das macht halt Spaß. Man kann halt mittlerweile sagen, am Anfang der Saison war es natürlich durch den Rekord, durch die unglücklichen Niederlagen mit vielen Drops und Turnovern, dass man sich da selber vielleicht auch irgendwie in eine Ecke gedrängt hat und gesagt hat, ja, okay, nächstes Jahr picken wir eventuell ein bisschen höher oder so. Aber generell kann man wirklich sagen, das habe ich letzte Woche beim Chris schon gesagt, man kann dieses Team nur lieben. Und deswegen ist es mir auch jetzt wirklich egal, wie der Rekord ist. Ich mag die Jungs und ich, ja, ich habe da starke Gefühle. Ja, ich.
Chris, ich frage einfach mal ganz, ganz sachlich, du auch?
Ja, ich fühle auch Dinge. Nein,
Ich wollte halt, ich verwende so Begriffe wie Stolz nicht so gerne und da musste ich da gerade so ein bisschen umschiffen. Also deswegen.
ja, alles gut. Nee, die Defense macht dies ja auf jeden Fall schon mehr Spaß. Hab's ja auch im Recap gesagt. Für mich ist der große Unterschied, ich finde, durch die Bank, ja, sind wir jetzt nicht diese Shutdown-Defense oder sonst was, was wir in den Hochphasen der Simmerzeit hatten, 16, 17. Aber im Gegensatz zum letzten Jahr holen wir halt gerade auch in den letzten Wochen auch einfach mal diese Big Plays. Ja, das war einfach irgendwie Hunter, der aktuell extrem viele Sacks hat. Dann Turnover, die sich jetzt auch gehäuft haben. Und das, ne, lässt einen dann vielleicht insgesamt viel Yards gegen uns zu und. Aber in den großen Momenten schaffen wir halt einfach den Turnover zu holen und bleiben dadurch auch wieder im Spiel. Und dann liefert halt in meinen Augen auch die Offense. Und ja, da insbesondere für mich die Offensive Line. Und dann auch die anderen Receiver. Also ich hätte nicht gedacht, dass Jordan Addison, den ich sehr gut fand als Pick, dass der so stark liefert in der ersten Saison. Der ist halt, auch wenn Justin Jefferson klar immer noch unsere Nummer 1 ist, was aber daran liegt, dass er der beste Receiver in der NFL ist. Aber man hat den Ausfall jetzt nicht so gemerkt. Wir haben 4 Spiele, wo Jefferson auf der Injury-Liste ist, haben wir gewonnen. Und Addison hat halt in diesen Spielen auch abgeliefert. Ja, also wir haben wieder 2 Number-One-Receiver und weiß nicht, vielleicht sogar das beste Receiving-Duo oder zumindest eins der besten der ganzen Liga. Und ja, zuletzt lieferten halt auch wieder Hockenson, der auch einen schwereren Start hatte in der Saison. Der liefert halt echt ab. Brandon Powell die letzten Wochen. Also da gefällt mir die Depth sehr gut. Die Depth, ne? Ja, und
Ist
auch
auch
die,
dieses Wort.
ja, das passt dann irgendwie schön nacheinander, ne? Ja, aber auch die Offensive Line, wo uns klar war, dass mit O'Neal und Darrisaw 2 echt gute Tackle, die von außen stabilisieren, aber halt Bradbury, den ich fast schon abgeschrieben hatte nach 3 Jahren, nach einer ordentlichen letzten Saison, die Saison finde ich noch mal besser ist, jetzt wo er auch wieder fit ist. Risner, der ja in meinen Augen Verstärkung ist insgesamt, auch wenn Cleveland das gut gemacht hat, den wir ja weggetradet haben. Und auch Ingram hat sich jetzt eigentlich verbessert, was vielleicht auch an den Umständen und den Mitspielern da jetzt zusätzlich ja, liegt. Aber wir haben echt nach Jahren, wo wir eigentlich da immer in, ja, in so einem Nirvana oder in der Hölle gefühlt waren, haben wir da echt eine gute Line und es ist echt traurig, dass sich Cousins dann da verletzt hat. Aber da merkt man halt, dass das sind auf jeden Fall Punkte, wo wir deutlich besser sind, als ich das vor der Saison erwartet hätte.
Ja, da bin ich absolut bei euch. Ich möchte auch nochmal kurz einhaken. Du hattest Jordan Addison angesprochen. Ich denke, es ist nicht unbedingt unwahrscheinlich, dass man sagen kann, so in vielleicht 2 Jahren oder so werden wir definitiv das beste Receiver-Duo der Liga haben, wenn er sich so weiterentwickelt. Es ist sicherlich nicht unwahrscheinlich. Wir beide haben ihn ja auch gegen die Niners live gesehen, wo Jefferson nicht dabei war, wo alle dachten, oh, das wird eh verdammt schwer. Die Niners damals auch noch sehr, sehr hoch gehandelt. Und es war auch irgendwie im Stadion zu merken, dass Addison auch der Receiver war, der von Cousins auch absolut gesucht worden ist. Der hat da zwei Touchdowns dann gescored und war quasi der Go-To-Guy da von Kirk in dem Spiel. Das zeigt ja auch, vielleicht auch sein Standing in der Mannschaft, wenn er als Rookie schon solch großes Vertrauen genießt. Und wenn man dann schaut, letzte Woche in diesem Game-Winning-Drive von Joshua Dobbs, diesen Wahnsinns-Catch da an der Außenlinie, wo er da die Füße wie auch immer noch inbounds kriegt, beide, obwohl sein Kreuz da mehr oder weniger schon out of bounds getackelt wurde, wie er da ins Hohlkreuz geht, das war auch schon alle Achtung. Das nur nochmal zur Ergänzung. Kommen wir mal zu dem Punkt, was war vielleicht schlechter als erwartet? Also ich persönlich, oder mir fallen spontan zwei Dinge ein. Einmal, was sicherlich offensichtlich ist, das Run Game. Und ehrlicherweise auch bis jetzt, aber das hat sicherlich mit den holprigen und fehlerbehafteten Saisonstart zu tun, noch der Rekord. Oder was meint ihr, Chris?
Ja, also ich meine, das Run Game, es war klar, dass es irgendwie schwierig wird, aber ich erinnere mich noch daran, das erste Saisonspiel gegen Tampa, da haben wir uns bei dir getroffen, um das zu gucken, und sitzen da im Keller in deiner Man Cave, und nach so 10 Minuten sagten alle schon so, boah, Alter, was macht Madison da? Wieso läuft er immer in die eigenen Blocks rein und nicht mal an den Blocks vorbei, in die Lücken, die er da hat? Also der hat sich da sehr schwer getan, und ich habe auch erwartet, dass wir zumindest schematisch da oder durch die schematische Hilfe besser aussehen, weil wir auch das groß angekündigt wurde. Ja, also dass wir uns da in dem Punkt verstärken wollen, dass wir uns darauf fokussieren wollen, das besser zu machen, weil es war letzte Saison ja schon nicht wirklich pralle, das Spiel. Aber ja, diese Saison wirkt es einfach nicht besser. Und gerade am Anfang waren dann halt die Turnover noch mit dabei, irgendwelche Fumbles und so blöde Dinge. Das ist halt schon eine Enttäuschung. Mit Cam Akers fand ich, ist es ein bisschen besser geworden. Der ist jetzt auch raus. Mal sehen, was wir als nächstes da noch bekommen. Aber das Run Game ist definitiv eine Enttäuschung gewesen bis jetzt.
Ja, negativ würde ich auch sagen, der Rekord, das ist, kann man so sagen, und beim Run Game stimme ich auch zu. Ich habe diese Woche, also ich höre ja viel Matthew Coller, den Purple Insider, der macht täglich einen Podcast, und das ist wirklich ein sehr informativer, deeper Podcast, und da wurde auch über das Run Game gesprochen, und er hat halt mal so generell, wenn man sieht, O-Line, super Pass Grading von PFF und im Run Blocking von den Grades sieht es auch gut aus, aber unser Run Game ist nicht gut. Und ja, Mattison ist nicht gut, aber trotzdem haben sie dann mal überlegt, wie denn so das Run-Scheme ist. Und wir waren halt früher in den Zeiten von Mike Zimmer, gerade Stefanski und immer Outside Zone. Und davon sind wir jetzt weggegangen. Dann haben sie auch weiter spekuliert, was. Und dann hat Matthew Coller einfach gesagt, man sieht halt einfach, dass Kevin O'Connell ein unfassbarer Tüftler ist und dass der es super hinkriegt, einen hohen Floor im Passing Game zu erzielen, jetzt auch mit Joshua Dobbs oder vorher auch der Drive mit Jaren Hall, dass der da unfassbar viel tüftet und beim Run Game er eventuell so ein bisschen nicht ganz so viel Arbeit reinsteckt, weil generell würde ich sagen, unser Scheme von Run Game ist vielleicht ein bisschen verbesserungsfähig. Also es ist meines Erachtens, Mattison ist schlecht, aber es ist nicht alles nur Mattison. Und ich glaube, da könnte man was rausholen und wäre sicherlich besser jetzt, wo Kirk verletzt ist, weil Kirk hat halt eine unfassbar gute Saison gespielt. Das hätte man eigentlich auch noch sagen können bei den Dingen, die besser waren, als zu erwarten, dass Kirk hat halt nochmal einen draufgesetzt. Und Kirk hat das geschafft, was man ihm halt so immer anlässt. Er kann nicht unbedingt das Team tragen. Das hat er dieses Jahr meines Erachtens volles Rohr getan. auch in den Spielen, die wir knapp verloren haben. Deswegen, jetzt wo Kirk raus ist, brauchen wir noch ein besseres Run-Game und vielleicht auch ein besseres Scheme. Das wäre halt so meine Idee, nachdem ich halt auch viel den Purple Insider gehört habe, weil sie haben sich da auch viel über das Run-Game unterhalten. Dafür muss man natürlich aber auch sagen, dass unser Passing-Game schon echt einen sauhohen Floor hat, dass man auch letzte Woche gesehen hat, dass dann, sage ich jetzt mal despektierlich, ein Quarterback von der Tankstelle reinkam, der die Namen seiner Mitspieler nicht kannte und die Cadence noch an der Seitenlinie üben konnte und wo die Plays noch übersetzt werden musste, während die Clock runterging, dass trotzdem es der geschafft hat. Und das ist halt auch ein Verdienst von Kevin O'Connell. Generell finde ich, sind wir ein gut gecoachtes Team, offensiv und defensiv. So, jetzt.
Das absolut, vielleicht hilft es dann ja aber sogar auch, wenn man quasi, da man jetzt ja gezwungen ist, logischerweise erstmal mit Josh Dobbs weiterzuspielen. Und wir haben ja auch gegen Atlanta gesehen, was er auch als Runner kreieren kann, sei es aus der Not heraus, aus der Improvisation und so weiter, dass man eventuell tatsächlich im Run-Game etwas variabler werden kann und vielleicht auch mal den ein oder anderen designten Quarterback-Run ins Playbook mit reinnehmen kann, was bei Kirk sicherlich nicht unbedingt so großartig vorgesehen war. Oder? Chris?
Ja, also Kirk Cousins war jetzt nicht bekannt als der Dual Threat, sondern er ist halt natürlich ein klarer Pocket-Passer. Und ja, Hall, beziehungsweise auch jetzt Dobbs, der jetzt spielen wird, können natürlich am Boden deutlich mehr bewegen. Das haben wir jetzt auch am vergangenen Sonntag sehen können, gerade bei Dobbs, der dann auch echt mit einigen Runs auf sich aufmerksam gemacht hat. Vielleicht hilft uns das, das auch das zu tun. Und ich denke, wir können da jetzt auch ein bisschen mehr vielleicht probieren. Aber ich glaube, auf die Punkte können wir ja zunächst in dem nächsten Punkt noch ein bisschen weiter drauf eingehen. Aber ich bin auch wirklich gespannt, was sich jetzt auch vielleicht schematisch ändert. Letztes Mal war reingeworfen und wir mussten einfach machen, was gerade ging. Das war halt echt alles on the fly. Jetzt hat man mal eine Woche Vorbereitung und wir wissen, was ist. Der Gegner weiß, was ist, aber vielleicht hat O'Connell dann schon ein paar Stärken erkannt am Sonntag und gesagt, dass wir ein bisschen darauf gehen, dass wir vielleicht auch mal ein paar designte Quarterback-Runs jetzt mit einmischen und auch dadurch auch ein paar Disguises drin haben, ein bisschen ja, flexibler und unausrechenbar werden, weil wir wissen zwar, wer spielt, aber wir wissen jetzt gar nicht, wie wir genau damit vorgehen werden. Weil er es noch nicht so hatte. Also, ne, O'Connell hatte noch keinen Spieler von dieser Art, mit dem er da irgendwo gestartet ist. Und wir jetzt auch nicht. Also, keine Ahnung, wahrscheinlich seit Frank Tarkenton oder na, Dante Culpepper, der konnte auch gut laufen.
Ich wollte gerade sagen, der gute
Ja.
alte Donti.
Aber du hast es gerade angesprochen, Chris. O'Connell hatte ja auch jetzt in LA nicht unbedingt diese Dual Threats Quarterbacks. Ich weiß jetzt nicht genau, ob da Wes Phillips vielleicht die eine oder andere Erfahrung hat. Das habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Aber könnt ihr das irgendwie einschätzen? Wie schwer ist das für einen Head Coach, der diese Art Plays aufgrund des bis dahin zur Verfügung stehenden Spielermaterials noch nie so wirklich drin hatte? Auf diese Plays irgendwie zurückzugreifen, sich die auszudenken, die irgendwo herzunehmen, wie auch immer. Kann man das sagen? Ist das viel, viel schwieriger oder kann man das von einem Head Coach dennoch erwarten? Peter, wie würdest du das da vielleicht einschätzen?
Das ist wirklich eine super schwere Frage, weil ich halt auch nie Football gespielt habe und mein ganzes Wissen über die Sportart halt also wirklich theoretischer Natur ist. Ne? Ich bin Podcast-Powerhörer und lese viel und so, aber was ich eventuell ausweichend dazu sagen kann, ist, dass Kevin O'Connell schon ein Trainer ist und das habe ich öfters gehört und das sieht man auch, der nach den Stärken seiner Spieler handelt und dass der sehr nah an seinen Quarterbacks dran ist. Also er hat es halt nochmal geschafft, aus Kirk mehr rauszuholen, letztes Jahr und dieses Jahr nochmal und Kirk auch das Vertrauen zu geben. Und er hat es jetzt halt auch geschafft. Jaren Hall, meines Erachtens zumindest, wir haben halt nur zwei Drives gesehen, aber der zweite Drive war schon voller Überraschung und meines Erachtens auch seiner Stärken. Ich glaube, er ist halt ein Trainer, der wirklich nah an seinen Spielern und an seinem Quarterback dran ist und er tauscht sich viel aus. Der sagt jetzt nicht so, Junge, das ist dein Plan, sondern gib mir Feedback. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man da was, dass er definitiv erkennt, dass Dobbs auch andere Stärken hat, sprich seine Beine, und dass man die irgendwie mit einbaut. Wie das jetzt theoretisch oder praktisch umgesetzt wird, kann ich nicht sagen, aber ich gehe da schon von aus, dass Kevin O'Connell sich nicht weigern wird, das mit in seinen Scheme und Gameplan mit einzubauen, weil das wäre halt, er würde halt eine starke Seite von Joshua Dobbs wegnehmen, weil er ist kein reiner Pocket-Passer. Und er hat seine Stärken sicherlich, er hat ein paar super schöne Würfe angebracht, aber er ist halt kein Kirk Cousins und damit muss man spielen.
Lass uns doch das vielleicht mal direkt als Überleitung nehmen, Chris, wenn du dann gleich mal einsteigst. Wenn man mal schaut, jetzt morgen angefangen mit dem 10. Spiel, der Rest der Saison, was haben wir da noch zu erwarten? Wie weit kann es gehen? Es sind tatsächlich mit der speziell auf QB stark geschwächten Mannschaft die Playoffs möglich? Vielleicht sogar die Division oder dümpeln wir weiter so dahin und gucken, dass wir vielleicht mit Glück eine Wildcard kriegen oder dass wir uns irgendwann knapp aus dem Playoff-Rennen verabschieden. Mal kurzer Blick von dir in die Kristallkugel. Was wird?
Ja, also ich habe gerade auch das Playoff-Picture offen. Aktuell sind wir ja drin als siebter und als ja, dritter Wildcard-Spot sind wir aktuell im Playoff-Team. Und nur ein Sieg ja, unsererseits trennt uns dann von den Lions, die aber auch bis jetzt ein Spiel weniger gemacht haben, weil die schon ihre Bye-Week hatten. Also die Lions als Division Leader stehen aktuell bei 6 und 2 und ja, wir als Zweiter stehen bei 5 und 4. Die NFC an sich ist ja gerade nicht so gut. Sagen wir es einfach mal, wie es ist. Ne? Also die schlechtesten Teams in der Tabelle aktuell sind, glaube ich, Carolina, Arizona, die Giants, die Bears und New England.
New England
Ja.
ist AFC, entschuldige.
Ja, genau. Ich rede aber davon, dass von den fünf schlechtesten Teams vier aus der NFC sind.
Ach so,
Ne?
mein Fehler.
Und auch sonst, ja, unsere Hassrivalen, die Packers, sind auch echt nicht gut. Da ist auf jeden Fall was möglich. Gerade in der Division haben wir bis jetzt die beiden Spiele, die wir hatten, haben wir gewonnen. Denke ich, in der Division sollten wir noch vielleicht ganz gut vorankommen. Die Frage ist halt, ne, was mit der Quarterback-Sache passiert, ob wir da wirklich eine gewisse Stabilität reinbekommen. Aber ich denke, Playoffs sind möglich, aber danach mit dem Ersatz keine richtigen Saisonvorbereitungen, sonstiges, wird es schwierig. Und ich möchte mich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen nach diesem, ja, kleinen Miracle gegen Atlanta, denn Atlanta ist jetzt auch nicht unbedingt der große Gradmesser und da war vermutlich auch ein bisschen Glück mit dem Spiel, nicht erwartendes. Also ich denke, wie gesagt, Playoffs sind drin, weil die Konkurrenz so schwach ist, aber dann auch nicht viel mehr. Und da möchte ich dann lieber auch, wie Peter es gesagt hat, einfach gucken, was bringt das nächste Spiel und einfach den Moment genießen und gucken, was sich da halt entwickelt. Ich möchte die Phrase vermeiden, damit ich da Geld
Ich
ausgeben muss.
wollte gerade sagen, das war jetzt sehr, sehr elegant umschifft.
Es
Du
hast
hast,
den
ja.
Kulli schon in der Hand gehabt. Ja.
Peter, setz da mal an. Was meinst du? Was haben wir jetzt von der zweiten Saisonhälfte zu erwarten? Oder wovon gehst du aus? Was passiert? Was ist noch drin diese Saison oder nicht?
Losgelöst von irgendwelchen Platzierungen oder Platz 7 im Wildcard-Rennen bin ich im Moment wirklich auch stark dafür, einfach so ein bisschen das Team zu genießen, diese Umstände, die wir haben. Und das habe ich eben auch wahrscheinlich nur angerissen, aber Du verlierst dein Quarterback, du verlierst den Ersatz-Quarterback, du verlierst dein All-Pro-Left-Tackle, du verlierst KJ Osborne mit einer Concussion und so die ganze Saison war ja halt, du stehst 0-3, du stehst 1-4. Die Jungs kommen immer wieder ran und irgendwie kann auch, habe ich das Gefühl, ein Tornado im Stadion losgehen und sie würden trotzdem spielen und gewinnen irgendwie. Und das ist etwas, was mir gerade sehr gefällt. Und das Team hat für mich Stand jetzt schon einfach gewonnen und das ist eine schöne Saison. Und wir wissen nicht, was passiert. Wir wissen einfach, es kann wirklich sein, dass der Floor der O-Line und die Fähigkeiten mit Josh Dobbs reichen, dass wir nicht nur Platz 7 kriegen, sondern eventuell auch Platz 6, keine Ahnung. Es kann aber auch sein, dass es irgendwann einfach zu viel wird, wenn auch weitere Verletzungen kommen oder so. Und deswegen will ich das Ganze also irgendwie so ein bisschen am Ergebnis vorbeigehen lassen. Aber generell, ja, Platz 7 ist drin. Vor allem, weil man hat gegen Atlanta den Tiebreaker. Wenn man jetzt halt die Mannschaften, die unter uns sind, Atlanta steht 4-5, haben aber gegen uns verloren. Die müssten halt also ein Spiel mehr gewinnen als wir zum Beispiel. Und jetzt für das aktuelle Playoff-Rennen könnte dann halt auch das Spiel gegen die Saints wichtig sein, ne? Wenn du gegen die gewinnst, hast du halt gegen die Saints und gegen die Falcons einen Tiebreaker. Die nächsten Spiele danach sind auch noch machbar, aber irgendwann kommen halt auch die Bengals und die Lions, aber die sind halt auch noch 3, 4 Wochen weg. Jetzt geht es halt, glaube ich, erstmal darum, und ich vermeide das, sondern es geht darum,
Seid
einfach.
ein Geiz hier heute, das gibt's doch nicht.
Doch, okay, komm, Marc, für dich, nimm den Kuli in die Hand. Es geht von Spiel zu Spiel darum, uns zu etablieren, weiter Spaß zu haben, Bock zu haben, zu gewinnen und einen Floor zu haben. Und dann mal schauen, wie wir dann irgendwann, ich weiß gar nicht, spielen wir in Cincinnati oder zu Hause, es ist auch scheißegal, wenn wir gegen die Bengals spielen und dann kommen halt dann Lions, Packers, Lions oder Lions, Bears, Lions und dann die
Ich glaube,
Packers noch
auswärts sogar.
irgendwie sowas, ja. Vielleicht reden wir in 4 Wochen eine ganz andere Nummer und Josh Dobbs ist, vielleicht reden wir auch darum, sollten wir Josh Dobbs nächstes Jahr nicht einen Vertrag geben. Ich will das jetzt nicht unbedingt, ne, nicht, dass es heißt, hier der Peter hat es gesagt und so von wegen, aber ich will bei dem Team gar nichts ausschließen. Nach unten schon eher, aber nach oben will ich im Moment nichts ausschließen, weil die Widrigkeiten, die sie bis jetzt hatten, haben sie unfassbar gemeistert. Und deswegen genießt den Augenblick und vielleicht spielen wir Playoffs. Also ich glaube nicht, dass wir den Super Bowl gewinnen werden. Also das wäre eine Story. Gut, die NFL hat Stories drauf. Aber ja, was eventuell noch so als kleiner Side Note ist, wir haben 5 Siege, 4 davon auswärts und es ist davon auszugehen, wenn wir in die Wildcards gehen, spielen wir auch erstmal auswärts. Das wollte ich dann nur noch mal so reinwerfen. Also bis jetzt sind wir auswärts stark.
Nicht auszuschließen, dass wir dann tatsächlich nochmal auswärts ran müssen. Wir spielen tatsächlich auch bei den Bengals auswärts. Ich hatte gerade nochmal nachgeguckt.
Easy win.
Und danach kommen dann nochmal die beiden Duelle gegen die Lions und die Packers nochmal. Also der Saisonabschluss hat es dann nochmal in sich. Jetzt ist erstmal so ein bisschen diese Phase, wo wir auch schon vor der Saison drüber gesprochen haben, der vermeintliche leichte Part des Schedules. Jetzt mit den Saints und ich weiß gar nicht, geht es dann? Denver kommt noch, Chicago. Und dann ist ja auch dann, glaube ich, demnächst
Vegas.
unsere Bye Las Vegas und dann kommt, glaube ich, auch die Bye Week. Da muss man mal schauen. Ich bin tatsächlich auch gespannt, vor allem auch jetzt mit Dobbs, ob das jetzt eine Momentaufnahme war oder ob man tatsächlich ihn dann besser installieren kann, das Playbook ein bisschen anpassen oder erweitern kann, vielleicht auch. Und vielleicht ist es ja auch ein bisschen schwieriger für die Teams, jetzt zumindest noch, sich auf die Vikings einzustellen, weil was haben die da für eine großartige Sample Size, um die Vikings, um die Offense mit Joshua Dobbs zu analysieren? Die ist ja noch zumindest eher überschaubar.
Wenn ich gerade noch mal kurz bevor du weiterführst, also mit Kirk Cousins hätte ich gesagt, hätten wir auch durchaus eine Chance auf die Division jetzt noch. Ohne Kirk will ich das nicht ausschließen, aber die Chancen sind halt wesentlich kleiner. Das wollte ich eigentlich eben noch sagen, aber habe ich mich selber von abgebracht.
Man hat es halt nicht mehr in der eigenen Hand. Man muss gucken,
Nö.
was die Lions machen. Obwohl, wenn wir theoretisch beide Spiele gegen die Lions gewinnen würden, glaube ich, sind wir
Wenn wir jetzt
ausgeglichen.
alles gewinnen, dann glaube ich,
Aber
haben wir es in der Hand. Aber
ich
das
glaube nicht,
ist
dass wir die Saison dann mit, jetzt muss ich selber mal rechnen, das wäre dann
13-4.
13-4 beenden würden, glaube ich nicht, bei aller Bescheidenheit. Aber naja, ich habe es auch vorhin kurz im Vorgespräch gesagt. Letzten Sonntag, so geil das Spiel war, mich hat es irgendwie, ich war da relativ emotionslos dabei, weil ich sagte, okay, selbst wenn wir das Ding gewinnen, bringt es die Saison noch was, ja oder nein? Aber mal gucken. Also bei mir kribbelt es jetzt schon mehr für morgen Abend, als es letzte Woche gekribbelt hat. Bin sehr, sehr gespannt mit einer kompletten Woche Vorbereitung Dobbs, was wir da morgen zu erwarten haben. Wenn ihr für einen weiteren Ausblick für die Saison nichts mehr habt, können wir ja schon fast auf morgen dann konkret zu sprechen kommen, oder? Was meint ihr?
Ja, lass uns doch mal anfangen gegen unsere Freunde aus New Orleans.
Ja, das äußerst sympathische Team aus dem Bundesstaat Louisiana. Morgen Abend, ich sagte es bereits, 19 Uhr. Die Vikings sehr wahrscheinlich noch eine Woche wohl ohne Justin Jefferson, der zwar offiziell als questionable gelistet ist, aber alles, was man so liest und hört, wird er sehr wahrscheinlich noch nicht dabei sein. Definitiv raus morgen. Jaren Hall bei den Vikings. Sehr, sehr, sehr wahrscheinlich raus. Dean Laurie als Defensive Lineman. Questionable neben Jefferson noch KJ Osborne, TJ Hockenson, Chris Reed und Brian Asamoah. Alle anderen, die auf dem Injury Report waren, haben erstmal keinen Status. Das heißt, da ist davon auszugehen, dass sie morgen spielen. Allen voran auch Christian Derisaw. Dann kurz zum Injury Report der Saints. Definitiv raus. Kendre Miller, dritter Running Back, glaube ich, und Isaiah Foskey, Entschuldigung, glaube ich, auch Rotational Defensive Lineman. Und dann kam just in dem Moment, wo wir die Aufnahme gerade starten wollten, die Breaking News rein. Peter hat den Artikel bei uns gerade dann geteilt auf Twitter bzw. X. Michael Thomas soll verhaftet worden sein, was dazu führen würde, dass er nicht mit nach Minneapolis fliegen darf. Nachbarschaftsstreitigkeiten etc. pp. Sicherlich ein Ausfall, der schwerer wiegen würde, dass dann quasi Chris Olave das Receiving Corps fast alleine stellen würde. Das zur Personalsituation. Was meint ihr? Unsere Offense, allen voran mit Joshua Dobbs gegen die Defense der New Orleans Saints mit ja, alte Bekannte, Honey Badger, Cam Jordan etc., wie sie alle heißen. Chris, wie würdest du da die Matchups für und gegen uns einordnen?
Ja, also erstmal an sich zum Start, das sind die beiden Stärken der jeweiligen Teams. Also wenn bei New Orleans irgendwas raussteht, dann ist es halt definitiv deren Defense und bei uns ist es obviously auch die Offense. Und das wird schon, sag ich mal, sehr interessant. Also da mit Lattimore haben sie einen sehr guten Cornerback, wo Addison sich dann, weil ich gehe auch nicht davon aus, auch wenn er nur als questionable drin steht, dass wir Jeffersons starten werden, weil, also ich hoffe es dann irgendwie nicht und bevor wir dann nämlich irgendwie, ja, ihn zu früh reinwerfen, dann würde ich lieber eine Woche Rest geben, weil das kann dann ja nur nach schlimmeren Verletzungen schreien, also muss Addison sich da halt auch gegen einen der besten Cornerbacks wohl behaupten. Dass Osborne natürlich noch questionable ist, macht es dann nicht einfacher insgesamt. Und das wird eine Aufgabe. Die Defensive Line der Saints, die ist auch nicht ohne. Wobei unsere, ja, Offense kann halt was und deswegen unsere Offensive Line kann was. Also mache ich mir jetzt nicht die extremen Sorgen, aber wir müssen wirklich, wirklich aufpassen, dass wir uns nicht irgendwie von dem Hype, den wir gegen Atlanta hatten, da zu sehr, ja, in der Erwartung stecken, dass Dobbs da jetzt dann 30-Yards-Runs holt und wir da hier die Super Drives alle hinlegen. Also wir haben viele, die angeschlagen sind, wichtige Spieler, die angeschlagen sind, die wir auch gerade in unserer in unserem ja Mid-Season Recap aufgezählt haben. Ne? Also Jefferson wird vermutlich nicht spielen. Dazu sind Osborne und Hockenson noch questionable. Und der Einzige, der da irgendwie von denen, die halt auch auf Receiver-Seite richtig liefern, wirklich fit ist, ist Addison. Ne? Und der ist aber trotzdem immer noch ein Rookie.
Fällt mir gerade auf, wenn ich meine Notizen jetzt gerade ansehe, fraglich, bei uns sind JJ, KJ und TJ.
Ja. Ich bin allein dafür, muss jetzt auch ein Phrasenschwein werfen. Also,
Es war doch nur eine
wow.
Feststellung. Kann ich was für die Vornamen? Das sind, es war doch jetzt eine reine Feststellung.
Ja. Aber komm, wir sollten für AJ Terrell traden, ne, damit wir das auch noch machen können.
Ja.
Ja. Oh Gott, das hat mich jetzt echt nicht ein bisschen rausgebracht oder so, aber ja, es ist okay. Nein. Ja, also wir sollten es nicht anders machen als in den letzten Wochen und frei aufspielen, weil es geht quasi eigentlich um nichts, sondern nur daran zu gucken, was wir können, wo wir vielleicht noch hingehen können, gerade mit dem Quarterback. Und dann auch ein bisschen probieren, weil wir haben einfach nichts zu verlieren.
Jetzt aber. So.
Ja,
Bis
ja.
eben war ich ja
Also,
ruhig, aber jetzt ist
be
ja.
be befreit aufspielen, da habe ich schon den
Komm,
Kuli
befreit aufspielen kann man sagen. Ja, wir
Ja,
haben nichts zu verlieren, wissen wir heute.
da war ich auch noch auf deiner Seite. Aber als du dann noch das nichts zu verlieren rausgehauen hast, da
Das ist
irgendwann
gut,
ist.
dass du nur Anwalt und kein Richter bist. Ja.
Das war so eine kumulierte gelbe Karte, zwei Fouls, die Summe macht's dann, ne?
Ja, irgendwann konnte ich dich auch nicht mehr schützen. Peter, gehst du mit bei der Analyse unserer Offense gegen die Saints Defense?
Ja, ich gehe vor allem damit, wenn ich wirklich dran denke, ohne Justin Jefferson und boah, KJ Osborne, wenn man gesehen hat, wie der Junge auf der Bahre saß, ne, so richtig lost und hilflos, der hatte richtig, also da würde ich, keine Ahnung, es ist ja echt ein Vollkontaktsport und das sind alles harte Kerle und die würden alle sofort am nächsten Tag wieder spielen, auch mit einem offenen Schienen- und Wadenbeinbruch. Und manchmal denke ich, muss man sie dann auch eventuell einfach ein bisschen schützen, aber wenn ich denke, dass der diese Woche wieder spielen soll, so wie der auf der Bahre aussah, oh, da habe ich schon. Aber klar, dann ohne Justin Jefferson, ohne KJ und Jordan Addison, ja, gute Saison und ja, Christoph hat schon gesagt, Lattimore, guter Quarterback, Cornerback. Was halt da wirklich noch das Problem ist, Lattimore ist einer der physischsten Cornerbacks, die es gibt, ne? Und gerade am Catchpoint und da, wenn Jordan Addison dieses Jahr eine Schwäche gezeigt hat, ist es am Catchpoint, lässt er sich schon mal wegdrücken, lässt sich auch mal einen Ball aus der Hand nehmen und Lattimore ist da echt ein Biest, der ist fies, der ist sehr dominant und aggressiv am Catchpoint und das wird schon echt eventuell eine Reifeprüfung für Jordan Addison. Deswegen sage ich, muss viel mit TJ Hockenson kommen als Tight End, underneath und Run Game, aber ja, ne? Also zumindest hat unser OC schon mal gesagt, dass ich weiß gar nicht, wie Chandler mit Vornamen heißt. Tyson Chandler, unser zweiter Running Back,
Ist er
dass
nicht nur
der
Ty
Ty
Chandler?
Chandler, ja, richtig.
Das ist, manchmal haben die da komische Namen.
Tyson ist der,
Ja.
das, der andere Dude auf der anderen Seite, das Schweizer
Der
Messer.
heißt Taysom, so,
Ja,
nicht
ist dann.
Tyson. Und Ty
Oh
Chandler
nee,
heißt,
also laut, ich
ja,
habe
ja,
Ty
Ty Ch
Kivies.
ja, genau. Ja, Ty
Ty
Kivies.
Kivies.
Tykivius Chandler. Ja, auf jeden Fall soll der laut Wes Phillips auch ein paar mehr Snaps sehen. Run Game wäre hilfreich und ich glaube dann ansonsten wäre es auch wirklich hilfreich, ein designtes Quarterback Run Game, so auch mit vielen Run Play Options und muss über Hockenson gehen, weil wenn ich sage, KJ Osborne spielt auch nicht, dann kommt dann halt Brandon Paul und irgendwann Tristan Jackson. Und ich will den Jungs wirklich nicht zu nahe treten. Die haben viel Effort gezeigt, auch schöne Plays gezeigt, aber als 2 und 3 ein ganzes Spiel gegen eine wirklich starke Coverage der Saints, könnte das dann irgendwie ein bisschen ugly werden. Und da habe ich halt auch ein paar Bedenken. Also Secondary der Saints ist schon wirklich stark. Also, und das wird schwierig. Da braucht man auch kein Blatt Papier oder wie die Floskeln gießen. Das wird schwierig.
Dann drehen wir das Spielfeld doch mal um. Was macht denn unsere Defense gegen die Saints Offense? Wenn wir mal davon ausgehen, eventuell, nochmal vorsichtig sein, ohne Michael Thomas, also gegen Derek Carr, Chris Olave, Alvin Kamara. Wo setzen wir da am besten an, Chris?
Ja, also ich würde mal vermuten, dass wir blitzen werden.
Echt? Meinst du?
Ja, keine Ahnung. Es zieht sich so ein bisschen durch. Ja, also ich meine, Ryan Ramczyk steht als unspecified drin. Keine Ahnung, was er hat. Wäre natürlich für uns cool, wenn er nicht dabei wäre. Denn das würde die Chancen für Danielle Hunter ein bisschen erhöhen, da Zugriff zu bekommen. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass Michael Thomas dabei ist. Wie du gesagt hast, Slant Boy wurde verhaftet. Und das wird schwierig. Die müssten entweder schon auf dem Weg sein oder jetzt spätestens mal rüberfliegen. Und es ist ja nicht gerade um die Ecke. Ja, Carr spielt echt keine gute Saison. Und Thomas, ich meine, auch wenn er jetzt immer irgendwie schlecht war seit seiner Vertragsverlängerung und Olave der Go-To-Receiver in dieser Mannschaft ist, gehe ich eigentlich davon aus, dass wir auch hier unsere Stops kriegen werden, vielleicht auch mal irgendwie ein Turnover, denn deren Offense läuft einfach nicht rund. Spätestens seit dem Weggang von Sean Payton läuft das da echt nicht rund. Und auch dem Karriereende von Drew Brees. Und da geht es einfach nur darum, die Stops zu holen, auch vielleicht auch wieder ein bisschen auf die Turnover zu gehen. Das kann Carr auch ab und zu mal machen. Oder den Ball zu lange halten, dass dann ein Ivan Pace oder so irgendwas erreichen kann. Da haben die Saints im Vergleich zur Vergangenheit einfach viel zu viel Federn gelassen, die wir auch ausnutzen können, angreifen können und uns dann im Spiel zu halten und nicht irgendwie platt machen zu lassen und hoffentlich nicht dieses Desaster von, ich glaube, es war 2020 zu wiederholen, wo Alvin Kamara uns alleine erledigt hat.
Das war doch dieses Weihnachtsspiel in New
Ja.
Orleans, ne? Mit 5 Touchdowns, glaube ich. Fünf
Ja,
oder
das war
sechs.
dieses Corona-Weihnachten, wo man seine Familie auch nicht treffen durfte. Und war ich froh, dass mich nicht viele Leute gesehen haben, als ich das Spiel geguckt habe.
Ja, ich übernehme mal. Also, was macht man am besten gegen den Blitz, ne? Tief schicken oder Kurzpassspiel? Und das haben wir besonders gut gesehen, wie Justin Herbert in einem richtig guten Spiel unsere 83% Blitzrate mit Kurzpassspiel auseinandergehebelt hat. Und die Saints stehen für eine Kurzpass-Offense. Mehr schlecht als in die Richtung Herbert, wie gegen uns. Es gab mal eine Statline vor 3 oder 4 Wochen, als es war das erste oder zweite Spiel von Alvin Kamara, dann hatte er 13 Catches für 32 Yards. Als Running Back. Das wird uns auch erwarten. Viel Kurzpassgespiele. Ich hätte jetzt fast das andere Wort gesagt. Und ich sehe auch so, dass Carr dieses Jahr nicht gut spielt. Aber er ist ein erfahrener Quarterback. Er wird die Blitze sehen können und er wird damit umgehen können. Und es gibt so schon so ein bisschen. Ich will jetzt nicht sagen, die Befürchtung, aber er kann uns da eventuell schon ein bisschen aushebeln. Mike Thomas, Slantboy, hast du schon gesagt, könnte fehlen, wäre ganz okay so, weil der ist wichtig fürs Kurzpassspiel. Ansonsten, ich glaube, das Run-Game von New Orleans ist in Ordnung. Aber wir sind ja auch gerade momentan wirklich sehr gut gegen den Run. Also die letzten Spiele waren wirklich sehr gut. Wenn man das Philly-Game herausrechnet, sind wir wirklich gut gegen den Run. Und ja, schauen wir mal. Also so, also roundabout gehe ich nicht von vielen Punkten aus, aber das bin ich letzte Woche auch nicht, ne? Also man weiß es nicht. Also ich mache mir vor der Offense der Saints jetzt nicht ins Hemd. Aber sie haben mit Rashid Shaheed, das ist auch ein Name, einen wirklich schnellen Jungen und der kann uns dann auch mal hinten bestrafen. Also da seh ich dann auch die Gefahr, dass man da ein, zwei Bomben kriegt. Muss man gucken. Aber generell bin ich von der Defense guter Dinge und da muss man halt einfach schauen. Ich gehe von einem One-Score-Game aus und dann wer das bessere Ende hat. Das könnte eine Floskel gewesen sein.
Also, ich finde es erstmal, dass du dich da verdammt weit aus dem Fenster lehnst, dass die Vikings ein One-Score-Game hinlegen werden. Aber dann lass uns doch mal schauen, wenn wir jetzt mit der Preview durch sind. Habt ihr ansonsten noch irgendwas zu ergänzen auf der Seite Defense, Vikings, Offense, Saints?
Nee, ich nicht.
Dann bin ich soweit auch mit meinem Zettel hier am Ende. Das heißt, wir kommen jetzt zu den beiden allseits beliebten Abschlusskategorien. Fangen wir erstmal mit den ganz normalen Tipps an. Chris, Sonntagabend, 19 Uhr, Vikings, Saints, US Bank Stadium. Wie geht's aus?
Ich denke, wir gewinnen das. Wir werden auch ein One-Score-Game haben, in meinen Augen. Die Frage ist, wie viele Punkte werden da irgendwie fallen? Aber ich sage mal, wir gewinnen es mit einem Heartbreaker, Field Goal und 24-23.
Okay, Peter.
Ja. Ich tippe ungern gegen das eigene Team.
Dann
Und
lass es doch.
ja, ich habe überlegt, ob ich 2017 oder 17-20 tippe. Irgendwie sowas wird das. Ja. Ich tippe 2017 für uns. Aber das wird eng und das wird. Also New Orleans ist nicht leicht zu bespielen. Das wäre auch für mich eine kleine Überraschung, wenn wir das hinkriegen mit all den Widrigkeiten. Aber ich bin ja auch der Optimistische.
Jetzt haben wir natürlich auf der einen Seite ein kleines Problem, weil ich mir meine Tipps immer schon vor dem Podcast aufschreibe, also unabhängig davon, was die anderen sagen und mich davon nicht beeinflussen lasse. Ich weiß auch, dass dieser Aberglaube rumgeht, wenn wir alle einheitlich tippen, dass es dann nach hinten losgeht. Auf der anderen Seite bin ich aber auch schon, was Sport anbelangt, einfach zu lange dabei, um zu sagen, Aberglaube hilft ganz einfach nicht, weil dann würden die Vikings öfter mal den Super Bowl holen und Werder würde öfter deutscher Meister werden und Deutschland wäre schon des Öfteren Weltmeister geworden. Also es bringt alles nichts. Ich glaube, 2006 habe ich mein Deutschland-Trikot nicht einmal gewaschen. Das hat dann nur bis zum Halbfinale geklappt. Also Einheitlichkeit jetzt mal völlig egal. Ich hatte mir vor dem Podcast Gedanken gemacht. Ich sage natürlich One-Score-Game, aber wir spielen zu Hause und wir gewinnen das Ding auch relativ knapp mit 27 zu 23. Gut, kommen wir zu den Bold Predictions. Seht es mir nach, da fange ich jetzt einfach mal an. Erstens habe ich nur eine und ich möchte nicht, dass mir die geklaut wird. Und zweitens habe ich mir die
Das
jetzt
war
schon
doch
vorher
immer ein guter
aufgeschrieben.
Aberglaube, oder?
Und zweitens habe ich mir die schon vorher aufgeschrieben. Peter hat angesprochen, die Saints werden sehr wohl versuchen, uns über das Kurzpassspiel zu schlagen. Und da, das wurde schon ein paar Mal angeteasert in Bold Predictions bis jetzt und am Sonntag schlägt jetzt endlich mal die Stunde. Wir haben, korrigiert mich, glaube ich, bis jetzt noch gar keine Pick Six gehabt diese Saison. Wir hatten zwar mal so ein Scoop and Score oder Fumble Recovery und sowas oder Interceptions, aber eine Pick Six war, meine ich, noch nicht dabei. Und
Ja, könntest du recht haben.
ich habe es gerade offen. Wir hatten noch kein Pick 6. Wir hatten nur
So.
zwei.
So, und
Fumble Return Touchdowns, genau, ja.
da kommt jetzt am Sonntag die erste. Im Kurzpassspiel mit der Cinderella Story, Ivan Pace Jr., Pick 6, Interception und er trägt sie nach Hause.
Nämlich.
Dann machen wir weiter, wenn du diese schon direkt nimmst.
Wie hieß der nochmal? Tyvicius?
Akivius.
Tarkivius. Tarkivius Chandler wird 10 Carries in dem Spiel haben, diese für 60 Yards und einen Touchdown.
Ich habe so einen Touchdown. Das ist mehr als sein Total jetzt insgesamt ist.
Ja.
Gut.
Ja. So, dann halte ich noch irgendwie auch dagegen. Boah, macht es mir echt nicht einfach heute irgendwie zu überlegen, was eine gute Bold Prediction ist.
Komm, das könnte der Talk-Game werden.
Ich hätte noch eine gehabt, dass
Ich.
die Vikings als Touchdowns-Jubel unsere Siegesraupe in der Endzone machen,
Ich warte auch darauf, muss ich ganz ehrlich zugeben. Fände ich cool. Aber muss ich kurz überlegen. Komm, weißt du was? Wir haben jetzt einen Quarterback, der laufen kann. Wir werden das Scheme darauf anpassen. Und ein paar Design-to-Runs vielleicht sogar mit ihm haben. Letztes Mal hat er 66 Yards geschafft und ein Touchdown. Ich sag mal, diesmal macht er 100 Yards am Boden und zwei Touchdowns.
Ja, willkommen in der NFL, Lamar. Lamar Dobbs.
Ja, Joshua Dobbs to the moon.
Ist notiert. Dann bleibt mir nur, mich bei euch beiden zu bedanken. Mich bei den Zuhörern zu bedanken. Ich wünsche allen erstmal ein schönes Restwochenende und Sonntagabend ganz viel Spaß mit Football. Hoffentlich einigermaßen nervenschonend, aber gut sind halt die Vikings. Hab Spaß, genießt das Wochenende und Skol und bis demnächst.
Toll, schönes Restwochenende.
Ja, um es zu beenden, wie wir es angefangen haben, Helau, Alaaf und so, was man da sagt. Skol und viel Spaß.